Normalerweise begegnet einem ja Moral nicht dann, wenn alles reibungslos läuft, obwohl natürlich dann die Moral immer im Hintergrund operiert, sondern das Wort Moral und Moralismus hört man eigentlich nur, wenn es irgendwie Sand im Getriebe gibt, wenn man irgendwie aus dem Tritt kommt, wenn es Konflikte gibt, wenn es moralische Meinungsverschiedenheiten gibt. Deswegen hört man diesen Begriff eigentlich immer nur in Kontexten, in denen man entweder andere Leute verurteilen möchte oder selbst von anderen Leuten droht, verurteilt zu werden.
Kommen Sie mit auf eine Reise und tauchen Sie ein. In die Geschichte und Zukunft der Zusammenarbeit. Das ist New Work im Neandertal. Der beliebteste Management-Podcast im Neandertal. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian Rabe.
Ja, hallo. Herzlich willkommen zurück hier im Neandertal an meinem Lagerfeuer und schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Episode machen wir mal so einen kleinen Seitenausflug bei unserer Reise in die Geschichte der Zusammenarbeit. Es geht nämlich um ein Thema, was in der Zusammenarbeit, aber natürlich auch beim Zusammenleben von Menschen eine wirklich entscheidende Rolle spielt. Heiß diskutiert im Moment hochaktuell die Moral. Und mir ist nämlich im Zuge der Recherchen für diese ganze Reise ein wahnsinnig spannendes Buch in die Hände gefallen. Das Buch hat geschrieben der Philosoph Hanno Sauer und es hat den Titel Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Und dieses Buch, das war nicht zu Unrecht für den Deutschen Sachbuchpreis 2023 nominiert und auch ein Spiegel-Bestseller, denn ich habe es auch in kürzester Zeit verschlungen, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und vor allem auch ein bisschen einen gelasseneren Blick auf die aktuellen Debatten bekommen. Tja, und ich habe Hanno Sauer gefragt, ob er denn bereit wäre, mit mir ein Gespräch zu führen und ja, was soll ich sagen, here we go, ich will gar nicht mehr lang herumreden, Hanno Sauer, der Podcast gehört dir. Da sind wir wieder hier zurück im Neandertal und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, auf Hanno Sauer, Philosophieprofessor aus Düsseldorf. Hallo Herr Sauer, schön, dass Sie uns auf die Reise in die Geschichte der Zusammenarbeit begleiten.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
Unser heutiges Thema und Ihr Thema ist ja die Moral. Und ich habe mir vorhin nur die Frage gestellt, wie das jetzt eigentlich so ist, wenn Sie an einer Hotelbar stehen oder auf eine Party kommen und ins Gespräch gelangen und sich dann vorstellen und sagen, hallo, mein Name ist Hanno Sauer, ich bin Philosophieprofessor und mein Thema ist vor allem die Moral. Wie sind denn da die Reaktionen? Ist das ein Partykracher, ein Eisbrecher oder sind die Reaktionen eher verhalten?
Ein bisschen schon. Einerseits ist es ganz nett, weil viele Leute, findet man bald heraus, ein Interesse an dem Thema haben und es deshalb ein guter Gesprächsopener ist. Das stimmt in der Tat. Aber es kommt auch häufig vor, dass man dass Leute eigentlich sozusagen ihr jüngstes Hühnchen rupfen wollen eigentlich nur und dann sagen, ach übrigens, und dann ist dann das, was auch immer das Thema ist, dass die Person dann interessiert, wird dann verhandelt. Das war lange Zeit, war das, hier ist meine Meinung zu den Covid-Maßnahmen, aktuell ist es, hier ist meine Meinung zum Ukraine-Krieg, was auch immer das Thema du jour ist, gewissermaßen wird dann verhandelt und es geht gar nicht so sehr um den allgemeineren intellektuellen Austausch, sondern mehr, hey, hier ist meine Meinung und ich halte alle anderen für Idioten oder bösartig.
Das ist ja interessant, weil ich habe mir das ein bisschen vorgestellt, dass dann so ein betretenes Schweigen erstmal herrscht, weil dieses Thema Moral ist ja vielleicht auch nicht so ganz leicht besetzt. Da ist so ein Schwere in diesem Begriff. Haben Sie vielleicht eine Erklärung dafür, woher das kommt, warum das Thema so schwer besetzt ist?
Die gleiche Erfahrung mache ich auch, wenn man manchmal gefragt wird, wenn man mal neue Leute kennenlernt, das passiert ja bei mir auch nicht mehr so häufig, und man sagt, und es geht so ein bisschen, was ist der Beruf? Und dann sage ich, ich bin Philosoph oder jemand stellt mich vor als Philosoph. Das hat immer noch so ein bisschen dieses Altehrwürdige, so ein bisschen Überraschende. Ich glaube, eine alltäglichere Berufsbezeichnung, wo man sich was darunter vorstellen kann, Arzt, Anwalt, Sachbearbeiter und so weiter und so weiter, das führt zu weniger Überraschungen, ist weniger konsternierend Philosoph hat immer noch so ein bisschen dieses Merkwürdige, was ist das eigentlich ganz genau, was macht man damit, wie sieht das Arbeitsleben aus, wie sieht der Alltag überhaupt aus, ist die Person irgendwie schräg drauf, total vernerdet oder lebensuntauglich, lebt in der Tonne, guckt immer nur in die Sterne und fällt dadurch in irgendwelche Löcher, so diese ganzen alten Legenden von den antiken Philosophen. Das merke ich so ein bisschen und bei Moral ist es ein bisschen ähnlich, weil natürlich auch dann oft sich die Frage anschließt, normalerweise begegnet einem ja Moral nicht dann, wenn alles reibungslos läuft, obwohl natürlich dann die Moral immer im Hintergrund operiert,
sondern das Wort Moral und Moralismus hört man eigentlich nur, wenn es irgendwie Sand im Getriebe gibt, wenn man irgendwie aus dem Tritt kommt, wenn es Konflikte gibt, wenn es moralische Meinungsverschiedenheiten gibt. Deswegen hört man diesen Begriff eigentlich immer nur in Kontexten, in denen man entweder andere Leute verurteilen möchte oder selbst von anderen Leuten droht, verurteilt zu werden. Und deswegen macht das immer erzeugt das immer so ein bisschen Nervosität, habe ich den Eindruck. Ist man jetzt der Moralapostel oder wirst du mir jetzt sagen, was ich essen darf, ob ich rauchen soll und so weiter? Das sieht man manchmal, das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Aber natürlich ist es auch ein bisschen ein Missverständnis, weil wenn man sich jetzt als Physiker vorstellt, dann heißt das ja nicht, dass man jetzt jede Brücke beurteilt oder sowas in der Art. Ne? Also man als Physiker ist man ja nicht daran interessiert, wie jetzt die Statik von diesem oder jenem Haus funktioniert, sondern es geht um die allgemeinen grundlegenden Prinzipien von Masse und Materie und die Kräfte, die wirken und Bewegung und so weiter und so weiter. Und bei Philosophen und Moralphilosophen ist es ja auch eher so, da beurteilt man jetzt nicht das Alltagsverhalten dieser oder jener Person, schon gar nicht auf Partys, sondern man interessiert sich so für die grundlegenden Fragen, welche Werte gibt es denn eigentlich? Was heißt das überhaupt, dass es Werte gibt oder dass es die nicht gibt? Was könnte das überhaupt bedeuten? Wie funktioniert unser moralisches Nachdenken? Das heißt, wenn man mich trifft, hat man eigentlich muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass ich Leute verurteile und permanent den Zeigefinger auspacke.
Das ist ja schon mal schön zu hören. Aber warum haben Sie sich dann genau dieses Thema Moral als Ihr Forschungs- und Arbeitsthema ausgesucht? Also was hat Sie da hingetrieben? Was hat Sie da hingeführt?
Das ist schwer zu sagen, so die eigene intellektuelle Autobiografie zu schreiben. Da legt man sich ja auch immer eine Geschichte zusammen, die für einen selbst besonders angenehm klingt. Ich könnte jetzt sagen, es hat mich immer schon interessiert, aber das ist ja so ein bisschen auch eine unbewegte Bewegeantwort. Das sagt einem ja nicht viel. Die Frage, was man eigentlich wissen will, ist ja, naja, wo kommt denn dieses Interesse her? Und das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich hätte mich auch für andere Dinge interessieren können, für Dinosaurier oder für den Ursprung des Universums oder für Soziologie. Ich habe auch Germanistik studiert, habe mich auch immer für Literatur interessiert. Also wo dieses Interesse wirklich herkommt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass mich solche Fragen, da bin ich aber glaube ich nicht alleine, diese Fragen haben mich schon immer beschäftigt. Man sieht das aber bei Kindern auch, die sich fragen, warum sind denn manche Menschen obdachlos und wie sollte man sich den Personen gegenüber verhalten? Warum geht es denn manchen Menschen besser als anderen Menschen? Warum müssen denn manche Leute an der Grenze oder warum werden denn manche Menschen an der Grenze abgewiesen und ersaufen vielleicht sogar. Und das ist Kindern gar nicht so leicht zu erklären. Warum werden denn Kriege um Territorien geführt? Das sind ja auch alles normative, moralische Fragen und Konflikte, die, glaube ich, uns allen im Zusammenleben begegnen. Und manche Leute bleiben dann so ein bisschen stecken und sind fast ein bisschen obsessiv zu diesem einen Thema, auf das sie sich dann kaprizieren. Und vielleicht ist es mehr oder weniger Zufall gewesen, dass es bei mir so war. Aber ich habe mich immer dafür interessiert, wie funktioniert unsere Gesellschaft? Warum funktioniert die so, wie sie funktioniert? Läuft da irgendwas fundamental falsch? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum glauben das viele Menschen? Ist das wirklich wahr, ist es zu rechtfertigen, dass manche Menschen in Saus und Braus leben und andere Menschen nicht und so weiter? Das sind immer Fragen, die mich interessiert haben. Aber wo dieses Interesse wirklich herkommt, ist gar nicht so leicht zu sagen.
Gab es denn dann einen Auslöser zumindest, um dieses Buch zu schreiben, was ich wirklich sehr, sehr gerne und sehr schnell gelesen habe, Moral, die Erfindung von Gut und Böse, gab es dafür ein konkretes Erlebnis oder einen Auslöser, das Buch zu schreiben?
Also in der akademischen Philosophie wird ja fast schon bewusst unpersönlich geschrieben. Man versucht ja so ein bisschen den Rigorositätsanspruch der harten Wissenschaften zu simulieren. Die Philosophie hat ja immer so auch so ein bisschen Rechtfertigungsdruck. Ist das überhaupt seriös, was wir machen? Und um ein bisschen von diesem Rechtfertigungsdruck einzulösen, hat man sich irgendwann so Anfang des 20. Jahrhunderts und dann im 20. Jahrhundert immer dominanter werden, dafür entschieden, wir müssen rigoros arbeiten, begrifflich klar, präzise, gerne mit formalen Methoden, so ein bisschen zum Nähe suchen zur Mathematik. Und dadurch galt so ein bisschen diese Maxime, man soll möglichst unpersönlich schreiben, so wie ein wissenschaftliches Paper eigentlich. Mhm. Da müssen ja auch die Methoden reproduzierbar sein. Und wer das Experiment macht, das darf keine Rolle spielen. Und genauso war es in der Philosophie auch. Wer den Gedanken denkt und wer es aufschreibt, das darf eigentlich gar keine Rolle spielen. Lange Zeit war das ja ganz anders. Wenn man daran denkt, Martin Heidegger oder Immanuel Kant oder Hegel, da kommt es irgendwie also sozusagen
immer an eine Person.
Genau, es ist total wie Kierkegaard, und Nietzsche, das sind vor allem Individuen mit ihrer je eigenen Stimme gewesen. Und diesen Geist wollte man so ein bisschen aus der Philosophie austreiben, weil man das Gefühl hatte, es führt zu nichts. Aber ich habe irgendwann gemerkt, mir reicht das irgendwie nicht mehr. Mir dieser anämische, blutleere Stil, der ist irgendwie auch nicht für mich. Deswegen war immer so ein bisschen dieser Wunsch, ich möchte gerne auch mit anderen Formen experimentieren. Ich wollte früher auch, als Jugendlicher wollte ich eigentlich Romanautor werden und habe immer so ein bisschen so dieses diese sprachliche Ellbogenfreiheit so ein bisschen vermisst. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe mich auch immer interessiert für so Fragen der Kulturkritik, gesellschaftliche Zeitdiagnose. Ich denke ja auch von Berufswegen drüber nach, wie sollten wir miteinander umgehen? Wie sollte unsere Gesellschaft eingerichtet sein? Was heißt es eigentlich, eine gerechte Gesellschaft zu konstruieren? Und wie sehen die Institutionen in so einer gerechten Gesellschaft aus? Und das war auch immer was, wo ich eigentlich mal ein Buch schreiben wollte, das sich an ein breiteres Publikum wendet. Und irgendwann habe ich dann mal gedacht, man könnte ja eigentlich beides machen. Man könnte ja eigentlich sozusagen erzählerisch, also mit einem etwas freieren, experimentelleren, literarischeren Stil vielleicht, die Geschichte unserer Werte und unserer Moral und unserer Institutionen erzählen, um dann besser verstehen zu können, hoffentlich am Schluss, wie der aktuelle Moment so zustande gekommen ist. Und so ist dieses Buch eigentlich entstanden. Dass ich, die Grundidee war eigentlich, so ein bisschen einen persönlicheren, literarischeren Stil auszuprobieren und narrativ unsere Gegenwart irgendwie zu erhellen.
Ich glaube, deswegen passt es hier auch so gut, unser Match heute, weil einer meiner großen Antriebe bei meiner Arbeit in den Unternehmen und Organisationen ist es ja eigentlich auch, mal aufzuklären und aufzudecken, woher kommt bei der Zusammenarbeit eigentlich was und wie sind die Strukturen, in denen wir heute arbeiten, denn eigentlich entstanden? Nicht um die Zukunft vorherzusagen, aber um die Erfahrungen und die Erkenntnisse in der Gestaltung der Zukunft auch mit einzubringen. Und jetzt lassen Sie uns doch einfach mal ein bisschen zurückreisen, denn hier in diesem Podcast stehen wir ja gerade an dem Übergang vom Neandertal, den umherwandernden Jäger- und Sammlerkulturen hin zu ein bisschen festeren Strukturen. Und da begann ja auch etwas, was Sie mit dem Titel des Buches auch so schön beschreiben. Es wurden Gut und Böse erfunden und die Moral kam ins Spiel. Warum gibt es denn jetzt eigentlich die Moral? Warum brauchte die Menschheit so etwas?
Also witzigerweise bin ich ja nicht weit vom Neandertal entfernt. Ich erwähne das sogar im Buch, dass es laut Google Maps 12 Kilometer sind. Ich war gerade erst mit meinen Kindern im Neandertal-Museum. Leider kann man nicht an den Originalschauplatz ran, aber es gibt ein sehr, sehr schönes Museum, das es sich auf jeden Fall auch zu besuchen lohnt. Das ist für Erwachsene und für Kinder interessant.
Perfekter Hinweis. Frau Dr. Aufermann, die Leiterin des Museums, war in unserer ersten Episode hier im Podcast zu Gast. Also,
ja, perfekt.
Passt perfekt. Perfekt.
Also dann Grüße an die Leiterin, die machen einen guten Job da. Der Untertitel der Erfindung von Gut und Böse ist ja so ein bisschen halbernst nur gemeint. Ich will mit Erfindung nicht sagen, dass Gut und Böse und auch die anderen moralischen Kategorien, dass die nichts taugen oder dass die irgendwie willkürlich werden oder dass wir die auch einfach abschütteln könnten. Es ist im Gegenteil. Es ist für uns Menschen gar keine Option. Also es ist schlechthin alternativlos, mit einer Moral zu leben. Also es ist keine Option, ohne eine zu leben. Die Frage ist nur, wie sieht die aus? Wie funktioniert die im Tandem mit der Art und Weise, wie unsere Institutionen funktionieren, wie unsere Wirtschaft funktioniert, welches technologische Level wir erreicht haben, wie unsere politischen Strukturen aufgebaut sind und so weiter und so weiter. Ohne Moral geht es nicht. Das ist auch gar nicht schlimm, weil das wäre gar kein wünschenswertes Leben, denn auch unser ganzes Zusammenleben findet ja auch in Gemeinschaften statt, in gesellschaftlichen Strukturen und alles, was das Leben irgendwie lebenswert und interessant und schön macht und sicher und so weiter, sind ja gemeinschaftliche Strukturen mit anderen Menschen. Natürlich machen andere Menschen unser Leben nicht immer schöner und nicht immer sicherer, aber das ist so ein bisschen die Grundbedingung unseres menschlichen Zusammenlebens überhaupt. Wir sind Gemeinschaftswesen und die Moral ist einer der Grundpfeiler, mit dem es uns gelingt, unser Zusammenleben zu organisieren. Die interessante Frage, und es gibt viele interessante Fragen, aber eine interessante Frage ist eben die Frage nach dem Ursprung der Moral. Da gibt es natürlich nicht einen Ursprung. Es gibt jetzt nicht einen Moment, so wie bei Kubricks 2001, in dem sozusagen den Affen auf einmal klar wird, und dann fliegt der Knochen in die Luft und dann als nächstes kommt mehr oder weniger dann das rotierende Raumschiff, so wie in der Anfangsszene. Es gibt jetzt nicht diesen einen primordialen Ursprungsmoment der Moral, sondern es gibt Umweltbedingungen und eine Art von Tier, die zusammengekommen sind, ein noch nicht menschliches Tier, das es auch nicht mehr gibt. das vor einigen Millionen Jahren auf eine bestimmte Umwelt getroffen ist, in der sich eben herausgestellt hat, dass eine gesteigerte Kooperationsfähigkeit, also ein immer besseres Miteinander zusammenarbeiten in Gruppen und dann auch in immer größer werdenden Gruppen, dass das eine Nische ist, in der man ganz gut zurechtkommen kann. Weil natürlich miteinander zusammenleben und miteinander kooperieren einen zum Beispiel gegen die Unbill der Natur, gegen ein unwägbares Klima oder auch Raubtiere schützt oder auch gegen vielleicht Durststrecken bei der Nahrungssuche und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig erlaubt es einem natürlich auch zum Beispiel größere Tiere zu jagen. Das ist ja eine ziemlich komplexe Tätigkeit, die gar nicht viele Tiere beherrschen. Nicht nur wir, aber gar nicht so viele, dass man wirklich sehr koordiniert und sehr genau jagen kann zum Beispiel. Also das ist so einer der Ursprünge der Moral, wenn man Moral eben erstmal grundlegend als Kooperationsfähigkeit, als Fähigkeit zum gemeinsamen Leben versteht. Und es ist gar nicht so schwer, gar nicht so leicht zu erklären, wie das überhaupt stabil sein kann. Und es ist etwas, was wir noch gar nicht so lange wirklich gut verstehen, denn die längste Zeit hat man gedacht, naja, Moral besteht ja eigentlich in aller Regel darin, dass man das Eigeninteresse dem Gemeinwohl opfert, dass man sich altruistisch verhält. Aber das kann ja gar nicht evolutionär funktionieren, denn jeder Nicht-Altruist würde ja jeden Altruisten übertreffen und übervorteilen. An jeder Stelle ist es ja in meinem Interesse, also auch im Interesse meiner Reproduktion, meiner Fitness und meiner Gene, mich nicht altruistisch und nicht kooperativ zu verhalten. Also wie konnte das überhaupt funktionieren? Und das musste man erstmal genau verstehen, wie es dazu kommen konnte. Und da hat man verschiedene Wege gefunden. Die absolute Basis des Miteinanderlebens ist ja einfach genetische Verwandtschaft. Mhm. Da wird einfach dafür gesorgt, dass wir sehr, sehr, sehr intensive emotionale Dispositionen vorinstalliert haben. Es ist uns einfach wahnsinnig wichtig, wie es unseren Kindern geht. Mhm. Und es ist uns wahnsinnig wichtig, wie es unseren Verwandten geht. Aber vor allem unseren Kindern. Also es gibt nichts Wichtigeres und man würde ja sofort vor jeden Zug springen. Eigentlich auch sehr merkwürdig erstmal, wie das sein kann, denn meine individuelle Fitness wird ja nicht davon optimiert, dass ich mich selbst opfere zugunsten eines anderen Organismus. Aber man muss ja erstmal verstehen, dass es natürlich gar nicht um die einzelnen Organismen geht, sondern dass es um die Kopien von Genen geht, die in den jeweiligen Organismen beheimatet sind. Also in jedem Moment, in dem ich meine Kinder versorge und meinen Kindern helfe oder mich meinen Verwandten gegenüber wohlwollend verhalte, maximiere ich nicht meine Fitness, sondern meine inklusive Fitness. Also die Fitness, die meine Gene und die Kopien meiner Gene betrifft. Und die sind ja die Individuen, die mit der größten Wahrscheinlichkeit ein Maximum meiner Gene tragen, sind ja meine Kinder. Und daraus erklärt sich eben erstmal sozusagen die fundamentale Einheit des moralischen Altruismus gegenüber genetisch verwandten Familienmitgliedern. Und der nächste Schritt ist dann etwas, dass es auch Kooperationen mit nur schwach verwandten oder kaum verwandten Individuen gibt, nämlich solange man wirklich in einer eng zusammenlebenden Gruppe mit relativ wenigen Mitgliedern verbleibt, kann es auch stabile Kooperation geben durch reziproken Austausch. Und ich kratz deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken. Also ich helfe dir heute, du hilfst mir morgen. Das kann funktionieren, weil natürlich man auch sich einander immer wieder begegnet in diesen kleinen Gruppen. Man kann jetzt nicht abhauen, man kann nicht damit durchkommen, wenn man sich falsch verhält oder wenn man die Gefälligkeiten nicht zurückgibt. Und das ist so einer der zweiten Grundpfeiler der Moral. Also altruistisches Verhalten gegenüber genetisch Verwandten und kooperatives Verhalten im reziproken Austausch mit anderen Individuen, die zur selben Gruppe gehören. Und da schließt sich dann auch gleich das nächste Problem an, denn man sieht, dass diese zwei Mechanismen zwar erklären können, woher die Grundpfeiler unserer Moral stammen, aber man sieht, dass diese zwei Grundpfeiler sehr schnell an die Grenzen der Skalierbarkeit stoßen. Ja, schon wenn ich 100 Mitglieder in der Gruppe habe, funktioniert das nicht mehr, denn die sind nicht eng genug mit mir verwandt und die Ketten reziproker Fürsorge sind auch nicht mehr eng genug, um das wirklich zu stabilisieren. Das heißt, ab einer bestimmten Gruppengröße brauchen wir neue Institutionen und neue Mechanismen, um kooperatives Verhalten zu stabilisieren. Und da geht dann die Reise des Buches los.
Verstanden. Also da geht die Reise dann los, da fängt es dann an. Und wir hatten das auch schon in den letzten Episoden nochmal kurz zusammengefasst. Kooperation ist ja unsere menschliche Superkraft, die Superpower, die uns von anderen Spezien auch unterscheidet. Und jetzt nochmal kurz, wie ist denn Ihre Definition des Wortes Moral? Was kann man sich darunter vorstellen? Und was hat das dann bei der Kooperation für eine Rolle gespielt? Was war die Grundlage? Also was hat es dann geregelt und welches Problem hat die Moral gelöst?
Also Moral wirklich wasserdicht zu definieren, in sozusagen, hier sind die 1, 2, 3 Charakteristika, die unsere Moral hat und die nichts anderes außer unserer Moral hat, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht möglich. Und das ist aber auch nicht schlimm, denn wir können ja auch Begriffe auch verstehen, ohne Definitionen von diesen Begriffen zu haben. Mhm. Ich sage eigentlich inzwischen meistens, dass unsere Moral unsere normative Infrastruktur ist, also die Normen, Regeln und Werte, die unser Zusammenleben ermöglichen und mit denen wir unser Zusammenleben organisieren. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann eben einmal, wie ich schon gesagt habe, Altruismus sein. Das kann reziproke Fürsorge sein. Das kann die Orientierung an Normen sein. Das kann das Sanktionieren von Normen sein. Das kann ein Sinn für Fairness und Gerechtigkeit gehört dazu. Und noch alle möglichen anderen Prinzipien unserer moralischen Grammatik. Aber das ist eigentlich das, so wie ich das Wort verwende, ist es am besten beschrieben als normative Infrastruktur. Und das Problem, das dadurch gelöst wird, ist, wie schafft man es, eine Nullsummenwelt in eine positive Summenwelt zu verwandeln? Was damit gemeint ist, ist, dass natürlich erstmal immer, wenn man zwei Individuen hat oder zwei oder mehr Individuen und eine Umwelt, die knappe Ressourcen bietet, hat man natürlich erstmal die Frage, wie eben schon kurz angedeutet, wer überlebt, wer schneidet besser ab, wer kriegt die Wurzel oder den Apfel, und wenn ich den Apfel oder die Wurzel kriege, dann kriegt das andere Individuum den Apfel oder die Wurzel nicht. Das heißt, die Ausgangssituation ist erstmal, dass wir in einer Nullsummenwelt leben. Und wenn dann Konflikte entstehen um den Apfel, dann wird aus der Nullsummenwelt sogar eine Negativsummenwelt. Denn auf einmal kann es sein, dass ich im Kampf und im Apfel sogar schlechter dastehe als vorher.
Und dann verlieren beide.
Alle verlieren, genau. Und die Frage ist, wenn es dazu käme, dass vielleicht durch Zufall irgendwann mal zwei Individuen aufeinandertreffen, also es gibt hunderte Fälle, sagen wir mal, es gibt hunderte oder tausende Fälle, in denen zwei Individuen aufeinandertreffen. Und in den meisten Fällen geht das total schief. Aber vielleicht bei den Zweien, durch mehr oder weniger durch Zufall, kommt es dazu, dass die sagen, ich nehme den Apfel heute, du nimmst den Apfel morgen. Dann werden die zwei Individuen natürlich viel besser abschneiden als die anderen 99 Paare. Mhm. Und so kann sich diese Lösung stabilisieren, jetzt ganz, ganz, ganz einfach gesagt. Das Problem, das moralische Normen und Werte lösen, ist aber immer ganz, ganz, ganz grob gesprochen das Gleiche. Wie schafft man es, eine Interaktion zwischen Individuen stabil zu organisieren, sodass am Ende alle davon profitieren? Und deswegen gibt es keinen wirklichen fundamentalen Widerspruch zwischen Moral und Eigeninteresse. Natürlich kann es immer mal wieder auch sein, dass es jetzt gerade in meinem Eigeninteresse wäre, Steuern zu hinterziehen, zum Beispiel, oder dieses Portemonnaie mitzunehmen und nicht zurückzugeben. Das kann mal sein. Aber einen grundsätzlichen Konflikt zwischen dem, was für mich individuell vorteilhaft ist, und das, was für die Gemeinschaft Vorteil ist, gibt's eigentlich nicht, weil ja jedes Individuum auch in der Gemeinschaft besser abschneidet. Mhm. Das Problem ist nur, dass man natürlich noch besser abschneidet als Individuum, wenn alle anderen sich gemeinschaftlich verhalten. Das heißt, das Problem, auch kooperative Strukturen stabil zu halten, das bleibt einem schon auch erhalten. Und da, in gewissem Sinne könnte man sagen, dass ich in meinem Buch auch die Geschichte der wesentlichen Transformationsschritte erzähle, bei denen es uns oder in deren Verlauf es uns gelungen ist, bei wachsender Wirtschaft und wachsender Gesellschaftsgröße neue Wege zu finden, um diese Stabilität hinzukriegen. Manchmal mehr schlecht als recht, aber im Großen und Ganzen klappt das schon eigentlich meistens.
Es klang ja auch gerade so ein bisschen raus, also Wie entstehen denn jetzt diese Normen und Werte? Also ist das so ein Aushandeln oder setzt sich da jemand hin, schreibt eine Liste und überlegt sich das dann genau? Also wie entstehen diese Normen?
In aller Regel ist da kein absichtliches Gestalten dahinter. Manchmal natürlich schon. Es gibt manchmal bewusste Bestrebungen zu sagen, wir finden, es gibt keine guten Gründe, dass homosexuelle Paare nicht heiraten dürfen sollten. Da gibt es einen bewussten Gedanken, man denkt darüber nach, man sieht, es gibt keinen wirklichen guten Grund, warum das nicht möglich sein sollte, warum das verboten sein sollte. Es gibt auch keinen Grund, warum solche Paarungen, bei denen ja niemand unfreiwillig involviert wird, das sind ja konsensuelle Beziehungen zwischen erwachsenen Menschen, warum das stigmatisiert sein soll, das schadet niemandem. Und dann wird manchmal bewusst vorgegangen und es gibt auch Kampagnen, also auch legitime Kampagnen, die wir sagen, diese moralische Änderung, die wollen wir jetzt einführen, die fordern wir jetzt. Oder man sagt, wir sehen, es gibt hier Wasserspender und Restaurants und Schulen, die schwarze Menschen in den amerikanischen Südstaaten nicht besuchen dürfen. Und das verschlechtert die Lebenschancen und Freiheiten von bestimmten Menschen eigentlich allein auf der Basis von Herkunft und Hautfarbe. Und wir finden, dass das politisch illegitim ist und sich nicht rechtfertigen lässt. Und den Grundprinzipien unseres Zusammenlebens und unserer politischen Einheit widerspricht. Deswegen wollen wir, dass das abgeschafft wird. Und wir gehen auch nicht weg, bis es abgeschafft wird. Das gibt's manchmal, dass bestimmte moralische Änderungen bewusst eingeführt werden. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich nicht so. In den meisten Fällen ergibt sich das auch entweder aus Zufall, wie zum Beispiel beim Füßebinden in China. Das ist ja eine Tradition, die es 1000 Jahre lang gab. Es ist nicht ganz klar, warum das irgendwann mal eingeführt worden ist. Wahrscheinlich war das auch ein gradueller Prozess, dass man vielleicht irgendwie hohe Schuhe hatte, weil man die schön fand und die wurden dann immer extremer. Und dann gab es auch vielleicht so eine Art intraelitären Wettbewerb. Wer kann sozusagen seiner eigenen Frau die schlimmere Behinderung zufügen? Und kann sich das auch wirtschaftlich leisten? Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auch zeigt, ich kann buchstäblich, ich verdiene so viel Geld und ich bin so gut dran, dass ich es mir leisten kann, meine Ehefrau zu immobilisieren. Ne? Also sozusagen als Signal an andere, als teures Signal.
Wie so ein Statussymbol.
Genau, als Statussymbol. Natürlich mit völligem Ignorieren der Interessen der jungen Mädchen und Frauen, denen das zugemutet wurde, aber so war das nun mal in der Vergangenheit leider viel zu oft. Also so entsteht sowas vielleicht graduell und dann irgendwann nach 1000 Jahren verschwindet das auf einmal, weil das auf einmal Mechanismen eintreten, die das unpopulär machen. Die Mittelschicht fängt an, das auch zu machen. Das heißt, die Signalwirkung, die Statussymbolwirkung nimmt davon ein bisschen ab. Man will zunehmend auch internationalen Handel treiben und die Europäer und anderen und Amerikaner, die mit den Dingern, die sagen, sag mal, bist du irre? Warum machst du das? Ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist doch total. Und so kann das auf einmal dann sozusagen durch Zufälle kollabieren. Oder es gibt Selektionsmechanismen, die unsere Moral formen und verändern. Wahrscheinlich gab es keinen bewussten Plan dahinter, als vor Tausenden von Jahren in bestimmten Kulturen sich die Idee durchgesetzt hat, dass es sowas wie eine Norm monogamer Ehe geben sollte. Es gab ja in vielen Gesellschaften eigentlich patriarchalische Normen. Das heißt, was es eigentlich gab, war wenige wohlhabende Männer mit 500 Frauen oder 100 oder 10 und ganz viele andere Männer mit gar keinen Reproduktionschancen. Das war in vielen Fällen das Organisationsprinzip der Gesellschaft. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr inegalitäre, ungerechte Gesellschaft. Für viele Frauen war es immer noch besser, irgendjemandes 100. Frau zu sein, als gar keinen Ehemann zu haben. Und so ist das auch stabil geblieben. Aber irgendwann durch mehr oder weniger vielleicht durch Zufall und gar nicht durch bewusstes Nachdenken sind Normen entstanden, die gesagt haben, nee, wir machen das so mehr oder weniger als 1:1 Paarung. Und dann hat sich herausgestellt, dass das eine richtig gute Idee ist im Vergleich zu den patriarchalischen Strukturen. Denn das führt dazu, dass erstens ein Haufen Frauen besser behandelt werden, zweitens ein Haufen Männer auf einmal auch Reproduktionschancen haben und Chancen auf Intimität und Sex und Liebe und so weiter, die vorher völlig ausgeschlossen waren. Es ist auch gesellschaftlich eine super Idee, weil natürlich die 90% der Männer, die überhaupt keine Frau abbekommen, die sind natürlich gewaltbereit, vergewaltigen, riskieren auch, schlagen verbrecherische Laufbahn ein, um irgendwie noch zu Wohlstand zu kommen. Außerdem ist es schlecht für die Kinder. Monogames Arrangement, eine der ganz, 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 vielleicht sogar der Hauptvorteil davon ist, dass es natürlich eine Struktur ist, die auch Anreize für Väter bietet, Zeit mit ihren Kindern zu investieren und in die eigenen Kinder sozusagen Humankapital zu bilden in den eigenen Kindern. Und so hat sich diese neue Norm als überlegen herausgestellt, weil man einfach bessere Institutionen um diese Norm bauen kann, als um so eine ultrapatriarchalische Gesellschaft. Das heißt jetzt nicht, dass, wenn man das erstmal wirklich hinter sich gelassen hat, man lebt im 20., 21. Jahrhundert, dann kann man auch wieder, keine Ahnung, Polyamorie praktizieren oder sowas in der Art. Das ist jetzt keine Aussage darüber, wie man heute unbedingt zu leben hat. Aber vor vielen tausend Jahren war das schon als kulturelles Modell überlegen und ist aber letztlich durch zufällige kulturelle Mutationen und dann durch Selektionsprozesse entstanden und hat sich durchgesetzt.
Also kann man das sich vorstellen wie so eine Evolution? Also das, worauf wir jetzt sitzen, unsere Werte, Normen und Regeln, die wir jetzt haben, ist das Ergebnis von jahrtausendelangen Try and Error. Und da gab es auch niemand, der sich das ausgedacht hat. Also dieses Beispiel mit diesem Füßebinden, da macht man es jahrhundertelang und dann ist es Error und dann wird es wieder abgeschafft. Also es ist so eine ständige Weiterentwicklung, ja, die sie nicht sicher bewusst gesteuert wurde.
Das fängt an mit Mechanismen biologischer Evolution, dass wir eben, dass unsere Moral auch eben eine bestimmte Art von Tier aus uns gemacht hat, also unseren Körper und uns als Spezies verändert und geformt hat. Zum Beispiel hat ja die Moral hat ja unseren Schädel geformt. Mhm. Denn erst wenn man auf eine bestimmte Art und Weise zusammenleben kann und Gruppen immer größer werden, was man nur durch Moral erreichen kann, irgendwann funktioniert das nicht mehr, dass die soziale Harmonie zum Beispiel durch das sogenannte Grooming, also letztlich Lausen, hergestellt wird. Weil so man kann ja nicht beliebig viele Individuen jeden Tag lausen. Das geht gar nicht. Also auf einmal steht ein Selektionsdruck anders für etwas, was sozusagen gegenseitige Lausen irgendwie verlängert. Zum Beispiel Laute, die man produzieren kann. Also je größer unsere Gruppen werden, sieht man, dass der Bedarf an sozialer Integration durch Lausen nicht mehr gedeckt werden kann. Also braucht man irgendeinen anderen Mechanismus. Also auf einmal entsteht eine neue Nische, in der es eine richtig gute Idee ist, sich sprachlich, also durch Laute, die man erzeugt, immer besser miteinander zu verständigen und zu artikulieren. Wenn man das erstmal hat, dann entsteht wiederum ein Selektionsdruck, das immer komplexer werden zu lassen. Und irgendwann kann unser Kehlkopf, also verändern sich unser Kehlkopf, unsere Zunge, unser ganzer Schädel verändert sich. Und das, man kann wirklich sagen, dass das buchstäblich quasi Selektion unser Schädel mit von unserer Moralfähigkeit gebaut worden ist, aber natürlich unabsichtlich. Das sind evolutionäre Prozesse, biologische Evolution. Und am Ende kommt natürlich auch sehr, sehr wichtig für uns Menschen kulturelle Evolution hinzu. Also wir haben ja die Fähigkeit, kulturelle Bestände zu erzeugen, Informationen, Fähigkeiten, Werkzeuge, Regeln, Institutionen, Rituale. Das ist alles Kultur. Das sind jetzt keine Steine oder Bäume oder sowas, also keine Naturgegenstände, sondern menschengemachte Sachen. Und diese menschengemachten Sachen, die sind auch Selektionsmechanismen unterworfen. Das heißt, wenn ich einen hammerartigen Gegenstand herstelle und du einen hammerartigen Gegenstand herstellst, dann kann es sein, dass der eine zufällig besser funktioniert und andere lernfähige Wesen werden dann sagen, oh, ich baue den jetzt so und nicht so. Und die nächste Generation wird das nochmal verbessern und die nächste Generation nochmal verbessern. Und das sind auch evolutionäre Mechanismen. Und so ist es eben auch mit Werten und Normen, dass man natürlich, manchmal hat man eine Gesellschaft, in der werden die meisten Menschen schlecht behandelt und unterdrückt und ausgebeutet. Und hat man eine andere Gruppe, in der werden die meisten Menschen etwas weniger schlecht behandelt, etwas weniger unterdrückt und etwas weniger ausgebeutet. Und da wollen zum Beispiel dann mehr Individuen natürlich in die andere Gruppe reinkommen, da vielleicht Mitglied werden oder das kopieren. Und auch da sieht man wieder, dass das einfache Selektionsmechanismen, mit denen unsere Normen und Werte formen.
Das ist eben total spannend und das haben Sie im Buch auch nochmal so ganz schön rausgestellt, dass aus diesem Prozess, wenn man das so sagen darf, so sich über gesellschaftsunabhängig, nationenunabhängig gemeinschaftliche Grundwerte der Menschheit rausgebildet haben, dass diese Vorstellungen und Werte, egal wo ich herkomme, welche Nationalität ich habe, eigentlich sehr, sehr ähnlich sind, oder?
Ja, das stimmt. Viele Menschen sind überrascht, wenn man das sagt. Das ist auch okay erstmal, denn es ist ja klar, dass es große kulturelle Unterschiede zwischen Menschen gibt. Und das ist ja so ein bisschen das Besondere am Menschen, dass es diese große Flexibilität gibt. Menschen leben überall auf der ganzen Welt, ziehen sich unterschiedlich an, haben unterschiedliche Kunst, unterschiedliche Rituale, Religionen, Lebensstile und Lebensformen, Meinungen und Gewohnheiten. Und das ist spezifisch menschlich, dass wir eine große Diversität haben und Plastizität und Flexibilität darin, wie wir leben. Wir leben in kleinen Gruppen, großen oder riesigen Gesellschaften mit Milliarden von Menschen. Wir können in sehr einfach entwickelten Gesellschaften oder sehr hochentwickelten Gesellschaften leben, wirtschaftlich sehr starke, wirtschaftlich sehr schwache, technologisch sehr komplexe oder technologisch sehr 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 simple Gesellschaften und so weiter. Das ist alles wahr. Es gibt große Vielfalt an Formen im menschlichen Zusammenleben. Aber ich glaube, viele Menschen haben diese Tatsache, oder viele auch Intellektuelle, Philosophen, Anthropologen, Soziologen, haben diese Beobachtung, die korrekt ist, ein bisschen zu weit getrieben und daraus geschlossen, dass es so etwas wie einen kompletten Werterelativismus gibt. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Mhm. Es gibt universelle moralische Werte und Strukturen. Alle Menschen haben zum Beispiel einen Sinn für Familie und Freundschaft. Alle Menschen verstehen, was Gerechtigkeit und Fairness ist. Und auch die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, ist mindestens wiedererkennbar für uns. Es gibt Gesellschaften, in denen vielleicht individuelles Eigentum wichtiger ist. Und in anderen Gesellschaften ist vielleicht die Loyalität gegenüber der Familie wichtiger. Aber wir erkennen das schon wieder, was die Prinzipien sind. Nur manchmal sind die Prioritäten nicht ganz gleich. Und es gibt auch so Grundmerkmale unserer moralischen Grammatik, die immer gleich sind, also zum Beispiel, oder die man jedenfalls universell findet. Also zum Beispiel findet man in allen Kulturen, nicht immer gleich stark betont und nicht immer gleich ausgeprägt, aber man findet das trotzdem in allen Kulturen, dass Menschen einen Unterschied sehen zwischen Dingen, die absichtlich getan worden sind, und Dingen, die nicht absichtlich getan, sondern nur vorhergesehen worden sind als Nebeneffekt einer anderen absichtlich getanen Handlung. Also ob man jemandem absichtlich Schaden zufügt, so dass man den Schaden beabsichtigt, oder ob man etwas tut, von dem man eigentlich nicht will, aber bloß vorhersieht, dass es einer anderen Person schaden wird. Das ist ein großer Unterschied in der moralischen Qualität dieser Handlung und ist eine Unterscheidung, die überall auf der Welt von Menschen gesehen und als moralisch relevant anerkannt. Und so gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele, dass die fundamentalen moralischen Kategorien, deren wir uns bedienen, dass die eigentlich sehr stark geteilt werden und dann nur je nach Gesellschaftsform, je nach wirtschaftlicher Entwicklung, technologischem Niveau und so weiter oder auch anderen Faktoren wie religiöser Einfluss, gibt es da unterschiedliche Prioritäten andere Quellen der moralischen Diversität, aber fundamental gibt es da einige universelle Grundpfeiler unserer Moral.
Das haben Sie ja auch in Ihrem Buch so schön dargelegt. Da gibt es ja auch nochmal tolle Studien dazu. Und es ist ja auch völlig klar, wenn ich irgendwie in einer Gesellschaft lebe, wo es mir wirtschaftlich nicht so gut geht, dann ist das Streben nach Sicherheit für meine Familie und der Zusammenhalt der Familie wahrscheinlich wichtiger als mein autonomer Selbstverwirklichungsdrang.
Absolut, ja.
Und gleichzeitig finde ich aber trotzdem so spannend zu beobachten, wenn wir Menschen jetzt also alle so grundsätzlich gleiche Grundwerte haben und uns allen eigentlich was Ähnliches wichtig ist. Warum gibt es dann überhaupt Ungerechtigkeiten? Also warum beobachten wir dann Phänomene wie Krieg, Massenmord, Unterdrückung, wenn wir doch eigentlich alle die gleichen Wertvorstellungen und Werte haben und eigentlich alle sehr, sehr ähnlich ticken? Also was kann man denn dazu sagen?
Also da gibt es verschiedene Antworten. Einmal gibt es natürlich Fälle, in denen moralische Irrwege vielleicht dadurch zustande kommen, dass sich kleine mächtige Eliten gegen den Rest der Gesellschaft durchsetzen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man viele Beispiele für die angeblich radikalen Unterschiede in den Werten zwischen den Gesellschaften sind eigentlich Beispiele nicht dafür, dass die eine Kultur A glaubt und die andere Kultur B, sondern in Wirklichkeit sieht man, dass es in der einen Kultur gibt, in der es eine sehr kleine Gruppe von skrupellosen Eliten gibt, die sich bestimmte Dinge einfach erlauben. Zum Beispiel Sklaverei. Man sagt das so leicht, naja, vor 200, 300, 400 Jahren in Amerika, da fand man die Sklaverei okay. Mhm. Aber das ist ja gar nicht so. Die meisten Leute fanden das ja gar nicht okay. Und die Sklaven schon mal überhaupt nicht. Die werden nur bei dieser Meinungsumfrage offenbar nicht mitgezählt. Wer es okay fand, ist eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe von Sklavenhaltern, die natürlich persönlich davon profitiert haben und sich so Rationalisierungen zurechtgelegt haben, warum das angeblich schon so in Ordnung ist, dass man die Leute quält und foltert und ausbeutet und ihre Rechte schändet. Und das ist in vielen Beispielen so. Auch wenn man jetzt zum Beispiel Menschenopfer in Mittelamerika im 13. Jahrhundert oder sowas in der Art sich anguckt. Das gab es natürlich und ist eine sehr, sehr, sehr grausame Praxis gewesen. Aber natürlich ist das nicht etwas, was notwendigerweise die ganze Kultur so gut fand, sondern das waren außer Kontrolle geratene, pervertierte Elitenpraktiken, die sich aus bestimmten Gründen oder gegenüber denen Widerstand zu leisten, die abzuschaffen, aus verschiedenen Gründen sehr schwierig war. Aber natürlich waren auch viele Mitglieder der Gesellschaft wahrscheinlich einfach dagegen und die zu Opfern waren schon mal sowieso, jedenfalls in den meisten Fällen. Also das ist eine Sache. Ich sage jetzt mal unmoralisches Verhalten und unmoralische oder moralisch problematische Normen und Strukturen können dadurch entstehen, dass es manchmal eben mächtige Eliten gibt, die zum Beispiel von etwas profitieren und dann gibt es sozusagen im Rest der Gesellschaft ein Kollektivhandlungsproblem, weil die Mechanismen, die sozusagen zum Aufstand dagegen führen würden, das ist ja auch nicht so leicht zu organisieren. Mhm. Denn für die 95% in den amerikanischen Südstaaten, die zwar keine Sklaven hatten, aber vielleicht gar nicht dafür gewesen wären, wäre es ja ein großes Risiko auch gewesen, sich dagegen politisch aufzulehnen. Ob ich die Zahlen jetzt richtig hinkriege, spielt jetzt keine Rolle. Ich will nur die Mechanismen illustrieren. Ja. Das ist eine Sache. Andererseits gibt es natürlich auch, wer gut kooperieren kann, der kann natürlich auch gut gegen andere kooperieren. Also wenn man Kooperationsfähigkeit kombiniert mit einer starken Wir-Die-Psychologie, dann kann es ja, Sie haben jetzt zum Beispiel Kriege erwähnt. Wenn man richtig gut kooperieren kann, kann man auch richtig gut Kriege führen. Ne, also dass Kooperation das Fundament unserer Moral ist, heißt nicht, dass mehr Kooperation immer besser ist. Man kann ja auch als Einbrecherteam sehr gut kooperieren. Auch ein Konzentrationslager zu organisieren, ist eine Form von Kooperation und ist gar nicht leicht, das bürokratisch und logistisch zu veranstalten. Das ist eine Form von Kooperation, aber natürlich nicht zu moralisch guten Zwecken, sondern zu moralisch bösen Zwecken. Und so ist es bei Kriegen einfach auch. Das ist ein zweiter Mechanismus, dass es manchmal eben sein kann, dass ein Aspekt unserer Moral, nämlich Kooperation, auf anderer Seite zu moralisch problematischen oder für moralisch problematische Zwecke benutzt wird oder instrumentalisiert wird.
Aber ist es nicht auch, wenn ich da nochmal einhaken darf,
ja, klar.
Ist es nicht auch oft so, dass der Einbrecher, der Soldat, der Krieg führt, der Mensch, der irgendetwas sichtbar Unmoralisches tut, oft glaubt, moralisch wirklich im Recht zu sein? Also ich glaube wirklich nicht so sehr daran, dass es den bösen Menschen per se gibt, bis auf wahrscheinlich einige wirkliche Ausnahmen. Aber dass der Einbrecher, der ihm einbricht, wirklich daran glaubt, ich muss mit den anderen kooperieren, um irgendwie Ungerechtigkeit zu beseitigen, oder der Soldat, der Krieg führt. Also ist es nicht auch oft so, dass die sich wirklich moralisch im Recht fühlen?
Das mag es geben, dass man sich wirklich ernsthaft überzeugen kann, das zu tun. Aber in den meisten Fällen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Wir sind eben sehr gut darin, wir Menschen sind sehr gut darin, uns eben nett klingende Rationalisierungen zu stricken, die unser Verhalten akzeptabler erscheinen lassen, als es eigentlich ist. Ist das jetzt Selbsttäuschung ist das, wissen es die Menschen in Wirklichkeit besser? Das ist oft sehr schwer zu sagen, denn unser ganzes Denken und unser ganzer Verstand ist ja nicht so designt, dass uns unsere echten Motive immer klar sind. Das ist eigentlich eher der Standardfall, dass wir gar nicht so genau wissen, warum machen wir denn das jetzt so wirklich? Und die Story, die unser Verstand sich selbst erzählt, die kann eine ganz andere sein. Also man sagt, diese besondere Ausstattung bei diesem Auto zu haben, die brauche ich einfach, weil die Qualität ist einfach überlegen und das funktioniert einfach viel besser. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht auch wieder Statussymbol und eine Art Wettbewerb, in dem man sich befindet. Aber man will eben nicht sagen, ja, also die besseren, keine Ahnung, Ledersitze oder sowas in der Art, die will ich haben, weil ich mich in einem Statuswettbewerb mit meinem Nachbarn befinde. Das ist nicht so schön, sich das ehrlich zuzugeben. Man sagt lieber, ja, das hat was mit der Qualität zu tun. Und so ist es mit unseren moralischen Überzeugungen natürlich auch. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Einbrecher auch Rechtfertigungen dafür haben. Die brauchen es doch nicht. Und ich habe es viel viel dringender nötig. Oder die hatten immer nur Glück in ihrem Leben und ich habe immer nur Pech gehabt. Oder ich gebe es irgendwie anders der Gesellschaft zurück oder so. Da gibt's alle möglichen Geschichten, die man sich selbst erzählen kann, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Und es ist schwer zu sagen, welche Motive genuin sind und welche nicht. Aber ich glaube, irgendwo gibt es meistens eigentlich auch so ein bisschen das Gefühl, ob das jetzt so koscher ist, was ich hier mache, wenn ich hier nachts in die Villa einsteige, weiß ich nicht. Also ich glaube, irgendwo gibt es schon auch so ein bisschen so eine Wahrnehmung davon, dass es dann Widerspruch gibt zwischen den Werten, die man normalerweise so für brauchbar hält und dem eigenen Verhalten manchmal.
Mir hilft ja auch bei meiner Arbeit noch dieser Blick, und weil Sie vorhin das Beispiel mit den Sklavenhaltern gebracht haben, da bin ich nochmal drauf gekommen, dieser Blick der Systemtheorie, der aus der Soziologie kommt, und wenn man damit auf Unternehmen schaut, bekommt man eine ganz andere Perspektive und kann ganz viele Probleme erklären, dass nämlich eine Gesellschaft oder ein Unternehmen ein soziales System ist, was niemand mehr steuern kann, und wenn keiner Sklaven halten möchte, ist eben wahnsinnig schwierig, ist es trotzdem verändert, und dass es auch gar nicht eine Elite gibt, die da ganz bewusst irgendwas steuert und beeinflusst, bestimmt in gewissem Maße, sondern wir alle gemeinsam irgendwie Teil dieses Systems sind und das einen eigenen Charakter bekommt. Wie man zum Beispiel auch heute ja, wenn man einzelne Personen fragen würde, wollt ihr denn alle die Umwelt verschmutzen, dann würde jeder individuell sagen, nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall, ich möchte die Welt retten, aber gemeinsam als soziales System tun wir es eben dann, und da kann man eben ganz spannende Beobachtungen machen. Kommen wir aber gleich noch drauf. Ich möchte noch auf einen Punkt hinaus, den Sie auch in Ihrem Buch ganz spannend auch nochmal rausgearbeitet haben. Das ist meine persönliche Wertstellung, meine persönliche Meinung. Habe ich die denn überhaupt individuell? Habe ich eine eigene Meinung? Und warum ist gerade diese Meinungen, die im Moment aufeinanderprallen, dieses richtig oder falsch, so laut geworden in den letzten Jahren? Haben Sie da auch noch einen Gedanken dazu?
Also ich glaube, in den letzten Jahren hat sich vor allem in den empirischen Studien gezeigt, aus den Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften, Psychologie, dass ein überraschend großer Anteil der Meinungen, die wir haben, das müssen nicht nur moralische Meinungen sein, das können auch politische Meinungen sein, das können auch manchmal faktische Meinungen sein, ein großer Teil unserer Meinungen überhaupt nicht gewählt wird auf der Basis von einem vernünftigen Betrachten der Fakten, sondern auf der Basis von Gruppenidentitäten. Eigentlich. Und das hat interessante Implikationen auch dafür, wie man mit moralischen Meinungsverschiedenheiten umgehen sollte, sofern es die denn gibt, oder auch mit politischen Konflikten. Sie haben jetzt, das finde ich schon auch noch sehr interessant, das zu betonen, den systemtheoretischen Ansatz erwähnt. Da ist ja, wie Sie schon gesagt haben, ein ganz wichtiges Grundprinzip ist eben also die Nichtsteuerbarkeit moderner Gesellschaften. Eigentlich Gesellschaften überhaupt, aber besonders moderne Gesellschaften. Die sind eben funktional total differenziert in diese Subsysteme und werden nicht zentral gesteuert von irgendeiner Instanz. So wie es vielleicht mal eine Einheit aus Religion und Regierung und Wissenschaft gab, sind diese Systeme jetzt sozusagen zentrifugal auseinandergedriftet und funktionieren nach eigenen Codes. Da gibt es in der Religion meistens binäre Codes, ne? Also die Fundamentalunterscheidung im religiösen Subsystem ist heilig-profan, die Hauptunterscheidung im politischen System ist Regieren, nicht Regieren Macht. Oder Macht, nicht Macht. Der hauptbinäre Code im Recht ist erlaubt und verboten oder legal, illegal. Mhm. Und dann gibt es also verschiedene Institutionen oder Programme, sagen vielleicht die Systemtheoretiker, deren einzige Aufgabe ist sozusagen die stattfindenden Kommunikationen einer Seite in diesem binären Code zuzuordnen. Und man kann auch über Moral so ein bisschen nur nachdenken. Dann wäre die fundamentale Unterscheidung eben gut und böse. Und die Moral wäre dann, das hat Luhmann ja auch versucht, die Moral wäre auch nur eines der Subsysteme der Gesellschaft, neben Religion, Politik, Recht, Wissenschaft, Kunst und so weiter und so weiter. Aber eben nicht ein sozusagen Hypersystem, das das Verhalten in diesen Subsystemen nochmal normativ reguliert, sondern nur eines unter vielen. Philosophen hassen diese Diagnose, weil die Moralphilosophen möchten natürlich für alles zuständig sein.
Möchten überall mitreden.
In der Tat, aber so läuft es ja nicht, ne? Also das kann schon sein, dass das einfach ist ein weiteres Subsystem, das sich darum kümmert, mit dem eigenen binären Code umzugehen. Und das ist aber ein Subsystem, das für die anderen Systeme auch nur Umwelt ist. Ne? So wie eben Moralphilosophen sagen ja auch, naja, was legal ist, das interessiert mich ja nicht. Es gibt ja jede Menge Gesetze, die unmoralisch sind und jede Menge Sachen, die moralisch erlaubt sind, aber gesetzlich verboten. Ne? Und das ist ja eigentlich nur eine verklausulierte Art und Weise, um zu sagen, als Moralphilosoph, das Recht ist für mich Umwelt. Das ist für mich nicht internes System. Also das ist auch schon eine Perspektive, die ich eigentlich ganz interessant finde. Wenn es jetzt um die eigenen moralischen Meinungen geht als Individuen, dann, wie gesagt, stellt sich heraus, dass ein Großteil der ja, viele moralischen Normen und Werte und Meinungen teilen wir ja auch miteinander. Ne? Also die wenigsten Leute finden jemanden willkürlich umzubringen gut. Die meisten Leute haben so ein ziemliches Verständnis davon, dass es sowas wie Eigentum geben sollte. Also irgendeinen Bereich von Gegenständen, die primär meiner Kontrolle unterstehen und nicht und wo andere mich fragen müssen. Mhm. Die meisten Menschen haben irgendwie so ein, ist auch kulturell universell, dass es sowas in der Art gibt. Das gibt es schon. Und dann gibt es aber so bei den moralischen Positionen oder Überzeugungen oder Meinungen, die vielleicht nicht so unkontrovers sind, universell geteilt. Da ist die Frage, wo kommen die denn jetzt her? Kommen die vielleicht aus meinen Persönlichkeitsmerkmalen? Kann ja sein, dass ich einfach, vielleicht bin ich genetisch so gestrickt, dass es mir leichter fällt, Ambiguität und Variation zu tolerieren. Manche Psychologen und Sozialwissenschaftler behaupten, dass zum Beispiel so Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit für neue Erfahrungen, dass sie eine ziemlich stark genetische Komponente haben. Und wenn das so sein sollte, dann wird es mir einerseits leichter fallen, vielleicht kulinarische neue Optionen auszuprobieren und sagen, oh, das ist ja interessant, was ist das? Ah, Hühnerfüße, mal sehen.
Oder andere Lebensformen.
Oder eben andere Lebensformen. Da wird es mir leichter, wenn jemand sagt, oh, vor ein paar Jahrzehnten, bisher habe ich immer gedacht, nur Männer und Frauen können Liebespaare sein. Ne? Und auf einmal denke ich, oh, da sind ja auch Frauen und Frauen oder Männer und Männer oder sowas. Ne? Aber weil ich eben offen für neue Erfahrungen bin und das psychologisch gut verarbeiten kann, denke ich immer auch, ja, okay, no big deal. Ne? Andere Menschen sind vielleicht, was ihre erbliche Persönlichkeitsstruktur angeht, ein bisschen skeptischer, was neue Erfahrungen angeht. Das mag auch eine Komponente spielen, aber ich denke, der wichtigere Faktor ist sowas wie die Gruppenzugehörigkeit und die Gruppenzugehörigkeit als Quelle meiner Identität. Und deswegen habe ich viele moralische Überzeugungen einfach, weil ich die Art von Person in der Art von Gruppe bin. Also entweder urbane Eliten oder jetzt traditionell konservativ oder sowas.
Also ich fasse es für mich nochmal zusammen, ist total spannend und mir hat es geholfen. Ich kann gar nicht ja wirklich zu allem eine Meinung haben, weil ich die Kompliziertheit oder Komplexität gar nicht überblicke. Damit ich dann irgendwie ein Meinungsbild haben kann, orientiere ich mich daran, was hat meine Bubble, was hat meine Gruppe, was haben Menschen, die ich vertrauen für eine Meinung und übernehme bewusst oder unbewusst deren Meinung. Und allein dieser Blick, der würde doch eigentlich die Heftigkeit aus vielen Diskussionen nehmen, weil man sich ja eigentlich nie sicher sein kann, ist das jetzt wirklich meine Meinung?
Ja, Nee, ja, und das ist genau richtig, aber es ist eigentlich fast sogar noch ein bisschen radikaler, nämlich sowas wie der Unterschied zwischen wirklich meine Meinung und fremde Meinung, der Unterschied kollabiert eigentlich.
Ja.
Also, hier ist eine meiner Meinungen. Ich bin der Meinung, dass das Universum ungefähr 13 Milliarden Jahre alt ist. Und ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass das so ist. Mhm. Aber ich könnte nicht das Geringste darüber sagen, warum das so ist. Ich habe nur ein sehr, sehr, sehr oberflächliches, sehr, sehr, sehr vages Verständnis davon, wo genau diese Meinung herkommt und wie die sich begründen lässt. Ich gehe davon aus, dass es viele schlaue Köpfe gibt, die gute Theorien haben, die mathematisch durchdacht sind und mit Experiment und Beobachtung besser bestätigt sind als jede Alternative und dass diese Menschen gute Gründe haben, das
zu glauben,
auf diese Zahl gekommen zu sein, und deswegen übernehme ich die einfach. Ich kann nichts davon überprüfen. Und ich bräuchte Jahre, um überhaupt nur in die Nähe der Position zu kommen, wo ich das selbst überprüfen könnte. Und das gilt für, das ist jetzt auch ein bisschen eine willkürliche Zahl, aber ich sage mal 99,999 meiner Meinung. Das geht auch gar nicht anders. Alles, was ich mache, alle meine Meinungen zu Medizin, Wissenschaft, es gibt schlechthin keinen Gesellschaftsbereich, den man nicht erwähnen könnte. Die sind alle in fast ausnahmslos völlig völlig treudoof von anderen übernommen.
Also weil ich gute Erfahrungen gemacht habe, weil ich gemerkt habe, hey, der Ball fällt wirklich runter, wenn ich ihn loslasse sozusagen, dann kann ich auch glauben, dass die Erde 13 Milliarden Jahre alt ist.
Wir haben noch nicht mal so viel darüber nachgedacht. Das machen wir immer schon.
Ja.
Aber das meiste unsere Sprache ist ja zu 100% gelernt. Mhm. Wir haben das nichts ausgedacht von uns. Vielleicht hat irgendjemand mal ein neues Wort geprägt oder sowas in der Art. Aber unsere Sprache, im Großen und Ganzen sind unser Sprachvokabular, Grammatik und so weiter, ist zu 100% von anderen übernommen. Und das ist ja das Fundament unseres Denkens. Da sind auch ganz viele Meinungen drin. Ganz viel Wissen ist da ja schon drin, dass zum Beispiel Wale Säugetiere sind. Das ist war mal keine sprachliche Tatsache, ist aber inzwischen eine sprachliche Tatsache. Ja, weil man einfach, da gehört inzwischen zur Definition von Walen, dass das eben keine Fische sind, sondern Säugetiere. Da steckt schon ganz viel Wissen drin. Das heißt, bevor ich überhaupt anfange zu denken, habe ich schon ganz viel Wissen geerbt. Mhm. Gewissermaßen. Aber das ist auch gut so. Das macht uns als Menschen so stark. Denn die anderen Viecher können das nicht. Die anderen Viecher, die starten jede Generation bei Null und wir starten bei ganz, 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 ganz viel. Das sind die Schultern der Riesen, auf denen wir alle stehen. Also das ist völlig unvermeidlich und auch was Gutes, dass wir Meinungen von anderen übernehmen, immer und ständig. Jetzt ein Twist davon ist natürlich, dass wir in der Regel vorzugsweise Meinungen von Menschen übernehmen, denen wir vertrauen. Und geteilte Werte sind eine der wichtigsten Quellen des Vertrauens. Das heißt, wenn ich mit großer Überzeugung einer bestimmten Religion angehöre, die bestimmte Werte artikuliert, dann werde ich anderen Personen, die zur selben Gruppe gehören und diese selben Werte akzeptieren, erstmal mehr Vertrauen angedeihen lassen als irgendwelchen Personen, die erkennbar nicht zu dieser Gruppe gehören. Da gibt es ganz viele Merkmale und Marker, die mir diese Unterscheidung erlauben. Und da kann es dann auch passieren, dass es sowas wie politische Meinungsverschiedenheiten gibt und auf einmal wird es eben zur Frage der Gruppenidentität, ob man bestimmte Impfungen für sinnvoll hält zum Beispiel. Das ist ja erstmal überraschend, denn ob eine Impfung diesen oder jenen Effekt hat, ist ja eigentlich erstmal keine politische Frage. Das ist ja, die Frage ist ja, naja, hat das diesen Effekt oder nicht? Das ist ja eine Tatsachenfrage. Was passiert, wenn ich diese Injektion erhalte? Das hat keine sozusagen Affinität zu links oder rechts oder zu progressiv oder konservativ. Das ist entweder so oder es ist eben anders. Deswegen ist es komisch, dass eben auch manchmal solche außerpolitischen Tatsachenfragen absorbiert werden von bestimmten Gruppenidentitäten und auf einmal sieht man eine Korrelation zwischen der politischen Identität einer Person und den Meinungen, die Person zum Impfen und zum Klimawandel und so weiter hat, wobei es diese Korrelation eigentlich gar nicht geben sollte.
Ja, spannend. Und Was hat jetzt zu so einer Verschärfung geführt? Also bevor wir zu den Unternehmen und zur Zusammenarbeit noch kommen, noch der letzte Blick auf die aktuelle Lage. Warum ist es denn gerade so laut geworden und die Meinungen so unversöhnlich aufeinander? Also ist das ein normales Phänomen oder ist es gerade eine besondere Entwicklung, in der wir gerade stecken?
Ja, da denke ich viel drüber nach, weil ich glaube, wir alle, die wir auch so die aktuelle Gesellschaft verfolgen und was so passiert, wollen irgendwie verstehen, was zeichnet denn gerade den Moment aus? Es fühlt sich irgendwie polarisierter an als früher. Und ich frage mich so ein bisschen, was daran ist korrekt als Diagnose und was daran ist nicht korrekt. Einmal, also der erste Schritt, den ich immer vorschlagen würde, ist, dass man erstmal, also natürlich kann man eigentlich nicht sagen, dass wir objektiv aktuell in einer polarisierteren Gesellschaft leben als in der Weimarer Republik oder sowas in der Art. Mhm. Die Gräben sind nur andere geworden, glaube ich. Früher waren es vielleicht Nationen. Ne, da gab es eine große Polarisierung zwischen Deutschland und Frankreich. Das kommt uns heute komisch vor eigentlich. Also die Vorstellung, dass man sozusagen jemandem, dass man eine Aversion gegen jemanden hat, einfach nur weil der Franzose oder Engländer ist, das ist schon fast eine komische Vorstellung eigentlich, ne? Das macht für uns überhaupt keinen Sinn mehr, uns in diese Gruppen einzusortieren. Wir haben ganz andere Gruppenkategorien. Früher wäre es vielleicht, früher war es eine riesengroße Frage, ob man Protestant oder Katholik ist. Da wäre das ein großes Problem gewesen. Ich glaube, den wenigsten Leuten, wenn jetzt die Tochter, die 21-jährige Tochter einen Freund mit nach Hause bringt, fragen die wenigsten Leute als erstes, ist welche Religion die Person angehört. Ich will nicht sagen, dass das gar keine Rolle mehr spielt, aber ich glaube, das ist diese Art von Polarisierung in religiöse Gruppen, die hat stark abgenommen. Stattdessen sehen wir, glaube ich, sehen wir einfach neue Verwerfungen. Große, relativ gestiegene Unterschiede vielleicht zwischen urbanen Gruppen und sagen wir, was auch immer die Residualkategorie aus nicht-urbanen Menschen ist. So soziale Eliten auch, die vielleicht so in den Kreativberufen Berufen arbeiten und den Berufen, die sozusagen in der Nähe davon sind. Medien, Kunst, Kultur, Literatur, aber auch andere anspruchsvolle Berufe, die in großen Städten lokalisiert sind in der Regel. Kanzleien, Chefärzte und so weiter und so weiter. Das ist so ein bisschen soziale urbane Eliten auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Das ist so eine Polarisierung, die, glaube ich, viele Leute sehr stark wahrnehmen. Und eben auch politische Unterschiede, die wir neu sehen. Also Menschen aus dem progressiven Lager, die vielleicht vegetarisch leben, ein Elektroauto fahren oder gar keins, und sich sozusagen in diesen Lebensstilfaktoren sehr unterscheiden von vielleicht anderen Menschen, die dafür kein Verständnis haben. Vieles von dem, was wir als Polarisierung wahrnehmen, ist eigentlich gar keine Polarisierung in dem Sinn, dass die Meinungen extremer werden. Also dass wir extremere Versionen von bestimmten Meinungen uns anschließen, also dass wir uns extremeren Versionen von bestimmten Meinungen anschließen, sondern was wir als Polarisierung wahrnehmen, ist oft eine klarere Sortierung in verschiedene Meinungspakete, die oft de facto miteinander korreliert sind, obwohl die logisch eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Also wenn man weiß, dass jemand wenn man weiß von einer Person, dass die Person Vegetarier ist zum Beispiel, dann kann man ziemlich gut erraten, wie diese Person zur Flüchtlingsfrage steht.
Ja.
Oder auch zum Klimawandel. Aber wieder, also sozusagen Tierwohl und Grenzpolitik und Umweltschutz haben ja inhaltlich gar nichts miteinander zu tun.
Ja.
Also was die Wahrheit in diesen Subbereichen ist, ist völlig unabhängig voneinander. Trotzdem sind die sehr stark miteinander korreliert. Und wenn man weiß, dass jemand einen vegetarischen Lebensstil völlig unbegreiflich hält und auch die moralischen Argumente, die es dafür geben mag, überhaupt nicht anerkennt, dann weiß man, die Person steht wahrscheinlich politisch auch ein bisschen woanders. Ist aber eigentlich ja kurios, warum sollte es diese Meinungspakete überhaupt geben? Aber es gibt sie und es gibt sie unter anderem auch deshalb, weil wir natürlich durch gestiegenen Medienkonsum und auch durch gestiegenen Konsum von sozialen Medien
immer besser darüber Bescheid wissen, welche Meinungen gibt es denn und welche Meinungen haben denn die Leute, von denen ich mich vielleicht abgrenzen will.
Kommen wir mal noch zum Abschluss auf den Kern dieses Podcasts, auf,
ja, klar,
weil ja auch viele Führungskräfte hier zuhören, das weiß ich, auf die kleine Gruppe, auf das Unternehmen, auf die Arbeit und die Zusammenarbeit in den Organisationen. Und da hat das Thema Moral ja auch eine neue Rolle bekommen. Es ist eine große gesellschaftliche Diskussion und viele Unternehmen entdecken da große moralische Werte, aber dieses Fass will ich jetzt gerade gar nicht aufmachen, sondern eher so auf den Fakt, wenn sich ein neues Team fort, eine neue Strategie erarbeitet wird, neue Führungskräfte anfangen, man setzt sich oft zusammen und erarbeitet die gemeinsamen Werte und Regeln, wie man zusammenarbeiten möchte. Und da werden dann irrsinnig kreativ gut klingende Begriffe in Bücher gepackt, Plakate, Wertetafeln aufgehängt. Oft sind es Selbstverständlichkeiten. Für mich ist immer ein Warnsignal, wenn dann so Selbstverständlichkeiten aufgeschrieben werden. Oft ist ja genau das, was da geschrieben wird, dann genau das, was vielleicht nicht gut funktioniert. Und am Ende gehen alle wieder auseinander, gehen in den Alltag zurück und wundert sich dann, dass sich nicht wirklich etwas ändern in der Zusammenarbeit oder am beobachtbaren Verhalten. Und da gibt's ja Punkte, wo man vielleicht anders ansetzen kann, dass so Workshops und Appelle auch gar nicht so viel bringen. Und ich bin ganz neugierig, wie ist denn Ihr Blick so auf die Organisationen, auf die Moral und die Werte in Unternehmen und was könnte man denn da gut oder besser machen?
Ja, also in der Tat, also eine Sache, die immer wieder eine interessante Beobachtung ist auch, dass die Werte, die besonders betont werden, da muss man oft Verdacht schöpfen, ob das nicht die sind, die genau. im praktischen Alltag, ob das nicht gerade das Gegenteil ist, sondern das sind eher die Aspirationen und die Wünsche, die man hat. Man hört ja auch zum Beispiel in Hollywood immer, naja, die Gendergerechtigkeit und so weiter, aber auf dem roten Teppich stehen natürlich alle wieder da, in den großen, die Frauen in den großen Roben, die Männer im Smoking, und da sind es die uralten ja, Normen genau. und so weiter. Ne? Also man und alle Regisseure sind Männer, alle Produzenten sind Männer und so weiter. Also man sieht, offenbar ist sozusagen die besondere Betonung von Geschlechtergerechtigkeit, die ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass es wirklich sozusagen in den Schützengräben der Filmindustrie gar nicht so geschlechtergerecht zugeht. Und in der Tat, das ist einer eigentlich der krassesten Fälle von der sehr, sehr, sehr sehr, sehr starken vorgestrigen sexuellen Arbeitsteilung eigentlich auch, ne? Und auch die Symbolik und so weiter. Also das ist erstmal eine Sache. Das stimmt. Manchmal gibt es natürlich auch Werte, die sozusagen deren Verhältnis zwischen wie gut die klingen und wie viel Inhalt die haben, sehr, sehr, sehr ungünstig ist. Also sowas wie Integrität zum Beispiel. Das hört man sehr, sehr, sehr viel. Aber Integrität ist ja völlig inhaltsleerer Begriff eigentlich, ne? Also das heißt ja eigentlich nur, dass man die Projekte, die man verfolgt, ziemlich konsequent verfolgt und ohne sich davon abbringen zu lassen eigentlich. Sowas in der Art heißt eigentlich. Aber auch, es gibt natürlich auch Serienmörder mit hoher Integrität. Ne? Also ob die Werte, die man verfolgt, gut sind, ist völlig steckt überhaupt nicht drin in dem Begriff. Manchmal gibt es dann wieder konkretere Sachen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder sehr, sehr, sehr konkrete Sachen wie Kinderarbeit, die man nicht haben möchte. Da wird dann wieder so ein bisschen nachprüfbarer und ein bisschen greifbarer, was damit gemeint sein könnte. Es gab eigentlich seit den 70ern und dann zunehmend in den 80ern, sowohl in der akademischen Diskussion, in der Philosophie, aber auch in den Unternehmen selbst, eine sehr, sehr, sehr große, einen sehr, sehr großen Wandel hin zu solchen wirtschaftsethischen Themen. Man wollte eben nicht mehr die alte Milton Friedman-Position haben, dass die einzige soziale Verantwortlichkeit, die Unternehmen haben, ist, möglichst viel Profit zu machen. Da wollte man von weg. Man wollte eine größere Einbindung und auch Verantwortung von Unternehmen gegenüber der Gesellschaft, in der diese Unternehmen eingebettet sind, haben. Dieser Begriff der Stakeholder zum Beispiel ist da sehr populär geworden, dass man gesagt hat, wir haben nicht nur Shareholder, für die wir möglichst viel Geld verdienen wollen, sondern wir haben auch Stakeholder, also vielleicht eine Stadt, in der unsere Firma ist, Schulen, in die Kinder unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen, eine Gesellschaft, die wir nicht zerstören wollen, ein Mediensystem, oder auch ein Universitätssystem, aus dem wir unsere Mitarbeiter rekrutieren und so weiter. Das sind alles die Stakeholder. Und denen gegenüber wollte man sich auch immer weiter sozial verpflichtet fühlen. Und da sind, seit dieser Zeit sind diese wirtschaftsethischen Themen und das wirtschaftsethische Vokabular auch sehr stark in das Vokabular von Führungskräften und Vorstandsetagen eingedrungen. Ich glaube schon, das gilt aber nicht nur für Vorstandsetagen, das gilt für jeden Menschen, jedes Individuum. Das ist natürlich immer super, wenn wir neue, nobel klingende Wörter haben für das, was wir ohnehin schon die ganze Zeit tun wollten. Mhm. Also wenn wir auf einmal sagen, jetzt kann ich nicht nur dieses Ding machen, was ich wirtschaftlich für sinnvoll halte und was mit dem ich jede Menge Geld verdienen werde, sondern ich habe auch noch ein neues wirtschaftsethisches Vokabular, mit dem ich das als besonders moralisch lobenswert verbrämen kann. Das ist also ein bisschen auch so eine Art ideologische Funktion, die neue moralische Kategorien annehmen können. Und in manchen Fällen ist es vielleicht hoffentlich so, dass es auch eine echte Neuorientierung an bestimmten Werten geben kann und dass ein Unternehmen wirklich den ernsthaften Versuch unternimmt, zum Beispiel die eigene Wertschöpfungskette frei von Menschenrechtsverletzungen oder von den krassesten Formen von Umweltverschmutzung zu halten. Und natürlich gilt es, dass wenn man jetzt nochmal eine kleinere Perspektive einnimmt, glaube ich, dass für das Handeln von Führungskräften und für die Akzeptanz von Führungskräften ist es unglaublich wichtig, dass die Tatsache, dass diese Person die Führungskraft ist und nicht eine andere und die Entscheidungen, die diese Person trifft, irgendwie als legitim wahrgenommen werden. Wo es Führung gibt, gibt es auch eine Art von Legitimationsbedarf und der muss irgendwie gedeckt werden. Das kann entweder dadurch gedeckt werden, dass man der Gründer des Unternehmens ist. Na, das schafft Legitimität. Aber ja gut, die Person hat das nun mal hier erfunden oder gebaut. Das heißt, die Person darf hier auch, ist ja auch der King. Oder es kann überlegenes Verständnis der Zusammenhänge sein oder so. Aber irgendwie muss dieser persönliches Charisma, muss gar nicht so relevant sein. Ne? Kann besonders gutes Aussehen sein, alles Mögliche. Ne? Aber es muss, oder Charme oder sowas. Aber irgendwie muss dieser Legitimationsbedarf gedeckt werden. Und eine Art und Weise, ich glaube, das ist mit diesen Begriffen gemeint, wie Purpose zum Beispiel. Eine Art und Weise, um den Legitimationsbedarf zu decken, den jede Führungskraft hat, ist glaubhaft darzustellen, dass wir an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, das sich an tieferen Werten und Zielen orientiert und dass dadurch jeder einzelne langweilige Dienstag auch irgendwie eingebettet ist in eine größere Geschichte, eine größere Reise, wenn man so will, auf der man sich befindet.
Genau, und das kann ja auch helfen, nicht nur die eigenen Mitarbeiter zu inspirieren und zu motivieren und diese Führung zu legitimieren, sondern auch gerade in den Zeiten des Fachkräftemangels, der Wettbewerb um neue Mitarbeiter immer härter, da eine gute Geschichte zu bieten, die Menschen anzuziehen, ist dann natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Trotzdem schaue ich auch immer gerne nach innen und da ist diese Wertediskussion ja auch so spannend, bei so Kleinigkeiten nochmal, wie wir spielen immer gut zusammen, wir spielen den Ball quasi ab, wir verhalten uns nicht egoistisch und dann wundert man sich, dass das Verhalten dann doch so oft auftritt, weil man aber zum Beispiel wie individuelle Karrierewege, individuelle Bonussysteme haben, die einfach egoistisches Verhalten dann fördern und belohnen. Und da ist mein Blick dann immer auch noch drauf, schaut doch lieber nochmal auf diese Strukturen, die ein gewisses Verhalten wahrscheinlicher machen und nicht nur gemeinsame Workshops und Systeme, sondern arbeitet auch doch mal an größeren Dingen und an den Strukturen, um dann ein Verhalten auch zu verändern, oder?
Ja, absolut. Und man sieht eben, dass auch diese Werte und normativen Konzepte eben fast jeden Lebensbereich irgendwann durchdringen. Sie haben jetzt gerade das Bild vom Abspielen benutzt. Und ja. Man sieht ja auch, ich bin da jetzt nicht der allergrößte Experte, was das Thema angeht, aber ich denke schon, dass man so ein bisschen einen Strukturwandel auch im Fußball sieht, also auf dem Platz. Weg von der Taktik, bringt den Ball zu Pelé oder bringt den Ball zu Gerd Müller. Ja? Und dann passieren die guten Dinge. Hin zu dem viel, viel, viel stärker Ballbesitz, Pass, Koordination auf dem Feld, Positionalität und so weiter, dass die modernen Systeme so ein bisschen auszeichnen. Das ist ja ein ganz, ganz, ganz anderes, eine ganz, ganz andere Art und Weise des Kooperierens auf dem Feld, egalitärer, inklusiver, als vielleicht manche der alten Superstar-Systeme.
Das ist ein schönes Bild, das kann man auch schön wieder auf die Unternehmen übertragen. Wenn ich eben ein starres System habe mit starren Hierarchien und wenigen Knotenpunkten, wo sich es auf einige wenige konzentriert, dann bin ich natürlich auch total ausrechenbar. Und Überraschungen machen mir große Schwierigkeiten. Wenn ich ihn Freiraum lasse und auf die Könnerschaft der vielen setze, dann entstehen plötzlich Innovationen und Überraschungen. Und da muss man aber natürlich auch die Strukturen auflösen, dass ich nicht jedes Mal den Chef oder den Abwehrchef fragen muss, ob ich den Ball jetzt ins Mittelfeld spielen darf, sondern das ist Aufgabe des Managements, da auch wirklich was zu ändern. Sehr schön. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das war okay. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Hat total Spaß gemacht, war total inspirierend. Gibt es noch irgendetwas, was man, wenn man dieses Gespräch gehört hat, als Hörer sozusagen, wie man sich weiter vertiefen kann in das Thema, eine Leseempfehlung auch nochmal ergänzend zu Ihrem Buch, was natürlich hilfreich wäre?
Also einen großen Lesetipp, den ich seit ein, zwei Jahren immer wieder, wenn ich danach gefragt werde, gebe, ist Joseph Henricks Die seltsamsten Menschen der Welt.
Ah, ja.
Das ist auch ein Buch, was in meinem Buch eine große Rolle spielt. Also eins der Kapitel beschäftigt sich mindestens zur Hälfte eigentlich damit, dieses Buch zu erklären, die Grundideen dieses Buchs, dass eben meines Erachtens die mit Abstand theoretisch plausibelste und empirisch mit Abstand am besten gestützte Theorie ist, die erklärt, woher moderne Gesellschaften kommen und wie die entstehen konnten. Und es ist wirklich, es ist ein anspruchsvolles Buch, es ist ein dickes Buch. Ich glaube, die deutsche Übersetzung sind 800 Seiten oder sowas in der Art. Man muss es aber auch nicht ganz lesen, aber das ist wirklich, wer unsere moderne Gesellschaft fundamentaler und tiefer verstehen möchte, das meine ich mit vollem Ernst und ohne Einschränkungen, der muss dieses Buch lesen.
Wunderbar. Ist notiert. Lieber Hanno Sauer, vielen Dank nochmal für die Zeit, für den Austausch und die Inspiration. Einen schönen Nachmittag noch.
Ebenso. Vielen Dank.
Da sind wir wieder zurück. Und ich hoffe, das Gespräch hat euch auch so gut gefallen wie mir. Es hat wieder etwas mal länger gedauert. Ich habe mich nicht an mein vorgenommenes Timing gehalten. Ich werde gelobe Besserung, kann es aber auch nicht immer versprechen. Was habe ich denn persönlich jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen? Also mich, und das habe ich auch schon am Anfang erwähnt, hat das ganze Buch und auch dieses Gespräch zunächst einmal entspannt und auch ein bisschen demütig werden gelassen, was diese ganzen politischen und moralischen Debatten betrifft. Und ich hinterfrage mich da eigentlich immer noch mehr selbst, seitdem ich das Buch gelesen habe, was formt jetzt da eigentlich meine Meinung genau? Und wie Hanno Sauer ja auch nochmal erklärt hat, wir wissen gar nicht, was unsere Meinung eigentlich so genau formt. Das sind ja teilweise sehr, sehr lange Prozesse. Und wo kommt das eigentlich her, die Meinungsbildung? Und habe ich wirklich eine eigene Meinung und bin ich mir derer auch immer ganz, ganz sicher? Diese Fragen stelle ich mir jetzt in Debatten und Diskussionen und werde dadurch demütiger, entspannter und kämpfe nicht mehr so stark. Ich glaube, das tut irgendwie ganz gut und würde unserer Gesellschaft auch noch ein bisschen mehr gut tun, wenn uns das allen etwas besser gelingen würde. Ja, es macht auch so demütig, weil, wie gesagt, die Erkenntnis, dass das alles kein bewusster Prozess ist, sondern unsere Meinungen, unsere Werte sogar oft durch Zufälle und selten durch Steuerung entstanden sind, finde ich ziemlich faszinierend. Da gibt es auch ein Kapitel in dem Buch, was wir jetzt auch nicht so stark vertieft haben, aber wo wir am Ende auch nochmal drauf kamen bei dem Buch, Tipps, das ist diese Definition, dass wir gerade aktuell in einer Zeit leben, wo wir in unseren westlichen Gesellschaften schon ziemliche Ausnahmen und ziemlich seltsame Menschen sind, die da so nach Individualität und Freiheit streben und ganz, ganz anders sind als viele Naturvölker oder andere Gesellschaften auch in der heutigen Zeit, ganz andere Prioritäten setzen. Und das alles eben geprägt ist nicht durch irgendwelche Meinungen oder durch irgendwelche Vorhaben, die man sich da genommen hat, wir wollen alle freier werden, sondern dass Rahmenbedingungen und Gesetze, zum Beispiel sehr, sehr stark geprägt durch die katholische und die evangelische Kirche, dazu geführt haben, dass wir Familie ein bisschen weniger wichtig genommen haben oder die Gruppe weniger wichtig genommen haben und mehr auf Individualität und individuelle Selbstverwirklichung setzen, was ja so ein bisschen auch die Grundlage des Kapitalismus und der westlichen Gesellschaften sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie viel da so zu, wie viel äußere Rahmenbedingungen bei einen Beitrag geleistet haben, um unsere Werte und unsere Meinungen, unsere Haltungen zu formen. Und das kann man, finde ich, dann auch wieder gut auf Unternehmen übertragen. Denn wenn man sich jetzt ein gewisses Verhalten der Mitarbeitenden oder Kolleginnen und Kollegen wünscht, dann hilft es eben dann, habt mir auch ja schon kurz erwähnt, genau nicht, einen Workshop einzuberufen, die Wunschwerte an die Wand zu schreiben, wir vertrauen uns jetzt mehr, alle müssen engagierter sein, wir müssen mutiger werden, sondern diese Appelle funktionieren ja eben genau nicht. Das Verhalten wird dadurch nicht wahrscheinlicher. Und das beobachtet man ja dann ganz oft. Und oft sind diese Wünsche ja genau eine Zustandsbeschreibung von Dingen, die eben in den Organisationen nicht existieren.
Also wenn ich mehr Vertrauen möchte, wenn ich mehr Engagement möchte, wenn ich mehr Mut möchte, dann schau doch mal, welche Kulturmuster, welche Regeln, welche Prozesse über Jahrzehnte aufgebaut wurden, die dazu führen, dass man sich vielleicht weniger vertraut, dass Engagement nicht belohnt wird oder Engagement sogar bestraft wird, die Leute daran hindern, Entscheidungen zu treffen, selbst Dinge in die Hand zu nehmen, zu scheitern, zu lernen und dann mutig sein zu dürfen. Und dann kann, wie gesagt, alles nicht steuerbar, immer ausprobieren und weiter voranirren, kann ein gewisses Verhalten auch wahrscheinlicher werden. Und was ich auch noch gelernt habe, was ich mitgenommen habe, was mir wiederum sehr viel Mut macht, ist, dass wir Menschen doch dann doch irgendwie alle gleich ticken und im Kern wir alle die gleichen Wertvorstellungen haben. Und ich finde, darauf lässt sich doch wunderbar aufbauen, wenn es um die Gestaltung der Zukunft, die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Gestaltung der Gesellschaft geht. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabian Rabe.